Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilawa.
Heute spreche ich mit Nicole Ebber von Wikimedia Deutschland. Sie hat einen der größten weltweiten offenen Partizipationsprozesse geleitet. Es ging um eine Vision für Wikimedia im Jahr 2030. Und unser Gespräch war vor allen Dingen deswegen so spannend, weil Nicole so offen über ihre guten, aber vor allen Dingen auch über die schlechten Erfahrungen mit diesem Prozess spricht und ganz konkrete Tipps hat, was man als Organisatorin in so einem großen offenen Prozess leisten muss. Falls ihr euch jetzt aber fragt, Wikimedia, was genau machen die nochmal, was steht eigentlich dahinter? Keine Sorge, zu Anfang des Gesprächs geht es erstmal um Wikipedia, Wikimedia, freies Wissen und um Nicoles Blick auf offene Innovationen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Und noch ein Hinweis, ab diesem Jahr geht der Vordenker-Podcast natürlich weiter, aber ab jetzt nur noch einmal im Monat. Aber ansonsten bleibt alles wie gehabt. Spannende Gespräche rund um offene Innovation, Gäste aus verschiedenen Themenfeldern. Und wenn ihr Vorschläge habt, wen ihr hier gerne mal hören würdet, dann weiterhin immer gerne her damit. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Vordenker-Folge im neuen Jahr an Nicole Ebber.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Ich freue mich auch sehr und wir starten wie immer so ein bisschen ins kalte Wasser mit einer Frage, die nicht von mir kommt, sondern von dem letzten Podcast-Gast. Und das ist in dem Fall Jörn von Lucke gewesen, mit dem ich im Dezember gesprochen habe, der Institutleiter vom Open Government Institute an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und da Professor für Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik. Und er wollte gerne, dass ich den nächsten Gast frage.
Wie stellen wir sicher, dass die Impulse aus der Zivilgesellschaft von der Verwaltung nicht nur wahrgenommen werden, sondern auch betrachtet werden, abgewogen werden und konstruktiv umgesetzt werden? Wie stellt die Verwaltung sicher, dass gute Sachen auch dauerhaft aufrechterhalten werden und dass die Ideengeber auch angemessen von ihren Ideen profitieren, mit ihren Ideen sozusagen auch durchaus dauerhaft im Lebensalltag bestreiten?
Ja, mir fällt dazu ein, also er hat ja, glaube ich, gesagt, nicht nur irgendwie zuhört und einlädt zum Gespräch. Ich finde aber, da ist schon so ein ganz wichtiger Punkt. Die Zivilgesellschaft wird noch viel zu wenig eingebunden in Gespräche, Auseinandersetzungen, Verhandlungen und so weiter. Also wenn dieses Zuhören, Einladen, Teilnehmen sich schon mal steigern würde, dann wäre, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr, sehr großer Schritt in diese richtige Richtung getan. Und dann eben vielleicht auch nicht nur irgendwie zuhören und sich mal so ein paar Papiere durchlesen, sondern eben auch dranbleiben, im Dialog bleiben, auch mal nachfragen, also ne, was steckt eigentlich hinter bestimmten Forderungen, was soll mit diesen Forderungen irgendwie erreicht werden und ja, vielleicht für die Seite, auf der Seite der Zivilgesellschaft auch nochmal, wäre aus meiner Sicht wichtig, dass man noch enger zusammenarbeitet. Also die Zivilgesellschaft unter sich sozusagen, dass man mehr Partnerschaften eingeht und einfach gemeinsam eine lautere Stimme haben kann, als wenn jede Organisation oder jede Gruppe sozusagen einzeln auf die staatlichen Stellen zugeht.
Und kannst du da auch so deine Erfahrung aus deiner Arbeit bei Wikimedia beschreiben? Ihr habt ja wahrscheinlich auch Ideen und Ansätze, mit denen ihr auf die Verwaltung zugeht. Was du da so für Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht hast?
Ja, ich arbeite jetzt selber gar nicht so direkt mit den Verwaltungen zusammen, aber letzte Woche, also oder im Dezember hat ja der Digitalgipfel stattgefunden und da gab's ja auch große Unzufriedenheit damit, wie die Zivilgesellschaft da vertreten war. Ich glaube, die war erst gar nicht so richtig eingeladen, dann wurde sie doch eingeladen und konnte dann im Publikum sitzen, und konnte sich dann eben die Ideen aus dem wirtschaftlichen Sektor sozusagen anhören und wurde dann so ein bisschen als Feigenblatt benutzt. Ja, wieso? Wir haben euch doch eingeladen. Aber das ist im Moment eben noch kein zufriedenstellendes Maß der Einbeziehung.
Ja, dann ordnen wir es vielleicht noch mal ein bisschen mehr ein, was du so machst, wofür Wikimedia steht. Ich glaube, das ist den meisten vielleicht auch gar nicht so klar. Also es gibt ja Wikipedia, freie Datenbank, wird ehrenamtlich von Menschen aus der ganzen Welt gefüllt. Hat wahrscheinlich jeder und jede schon mal benutzt. Und dahinter steht eben Wikimedia. Was genau ist eure Rolle?
Genau, du hast es ja gerade schon so schön gesagt. Also zuerst war Wikipedia, ne, die freie Online-Enzyklopädie, die aus unserer Sicht die Wissensgenerierung und Wissensvermittlung revolutioniert und demokratisiert hat. Und ganz wichtig, hast du auch gerade schon gesagt, aber ich möchte es nochmal betonen, die wird ja geschrieben und verwaltet von ehrenamtlichen AutorInnen auf der ganzen Welt. Und dann kam Wikimedia. Und Wikimedia ist die Organisation oder die Bewegung, eigentlich benutze ich auch eher lieber den Begriff Movement, zur Unterstützung von Wikipedia und den Schwesterprojekten von Wikipedia, nämlich beispielsweise Wikimedia Commons, das ist dieses freie Medienarchiv, oder Wikidata, die freie Datenbank mit strukturierten Daten. Und Wikimedia sind eben die Organisationen oder Vereine, die auch überwiegend von Mitgliedern getragen werden. Davon, also die von diesen Vereinen, von Chaptern, also Ländervertretungen, gibt es ungefähr 40 auf der ganzen Welt. Dann gibt es noch ungefähr 150 Benutzergruppen und eben die Wikimedia Foundation in den USA, die Betreiberin der Wikipedia und der Schwesterprojekte ist. Und Wikimedia Deutschland, wir sind eben auch ein eingetragener Verein. Wir wurden 2004 in Berlin gegründet. Wir haben mittlerweile über 100.000 Mitglieder. Wir sind rein spendenfinanziert, so wie eben unsere gesamte Bewegung. Und hier in Berlin habe ich 160 KollegInnen, ein großer Teil von denen in der Softwareentwicklung, wo wir unter anderem Wikidata entwickeln, aber auch Verbesserungen in der Wikipedia. Mhm. Ich kann noch viel mehr natürlich über Wikimedia und Wikimedia Deutschland erzählen, wie wir eigentlich unsere Mission und so weiter verstehen, aber sag du doch mal, welches die nächste Frage war.
Genau, also auf die Mission wollte ich noch so ein bisschen näher eingehen, weil Mission ist ja wahrscheinlich mehr als der Betrieb oder die Vernetzung dieser verschiedenen Datenbanken, die du beschrieben hast. Was ist so, ja, vielleicht politisch wertmäßig eure Mission, Vision?
Ja, also die Vision unseres gesamten Movements und vielleicht noch kurz zur Erklärung, also Movement, wenn ich das sage, meine ich eben alle, die an Wikimedia mitarbeiten und mitmachen. Das sind zum einen natürlich die ganzen ehrenamtlichen AutorInnen und aber auch die Wikimedia-Organisationen und die Menschen, die sich daran beteiligen. Und unsere Vision ist eben, stell dir eine Welt vor, in der alles Wissen der Welt allen Menschen frei zugänglich ist. Und die finde ich ganz groß und auch großartig. Und wir sind aber im Moment natürlich noch weit davon entfernt, alle Menschen der Welt und alles Wissen der Welt erreicht zu haben. Und um diese Mission aber zu erreichen, zählt natürlich zum einen die Unterstützung der Freiwilligen, also die Inhalte in den Projekten schaffen, zum einen mit Technikverleih, mit Organisation von Veranstaltungen oder Begleitung von Community-Prozessen und so weiter. Aber ganz wichtig ist natürlich auch die Idee des offenen und des freien Wissens in der Gesellschaft zu verankern. Also der freie Zugang zu Bildung und Wissen. Und jetzt ist dieses Wort frei, ist immer so, also frei kann ja alles Mögliche bedeuten und ganz oft denkt man dann immer an frei wie in Freibier, aber für uns geht frei noch viel weiter, nämlich eigentlich frei wie in Freiheit. Also zum einen natürlich der kostenlose Zugang, also du kannst Wikipedia und alle unsere Projekte kannst du online kostenlos lesen, aber ganz wichtig für uns ist eben auch der Zugang zu den Quellen. Ne? Du kannst ja sehen, wie sind Wikipedia-Artikel beispielsweise entstanden und auf welchen Quellen beruht eigentlich dieses Wissen. Und dann zählt zu der Freiheit, wie wir offenes und freies Wissen verstehen, eben auch die Möglichkeit, die Inhalte zu verändern. Also du kannst ja einen Wikipedia-Artikel nehmen, ihn irgendwie in einem Buch abbilden oder Auszüge davon in einem Buch abbilden und dann auch weitergeben. Also ist für uns auch ganz wichtig, dass die Freiheit immer erhalten bleibt. Also wenn du unseren Content nimmst oder unsere Bilder, dann ist immer wichtig, dass das daraus entstehende Werk auch weiterhin freigegeben wird.
Ja, ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Grund, warum einem in der Schule immer gesagt wurde, ja, nehmt auf gar keinen Fall Wikipedia für eure Referate. Da kann jeder irgendwas reinschreiben. Das ist alles nicht fundiert und es stimmt vielleicht nicht. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das Bild, was viele so von Lehrenden mitgegeben bekommen. Leider oder zumindest war es bei mir so.
Also Medienkompetenz ist eben, Medien und digitale Kompetenz sind halt eben total relevant, um überhaupt Inhalte im Internet einschätzen zu können. Wir sind natürlich auch überzeugt, dass die Community-Prozesse und also wie die Community sozusagen die die Qualität der Inhalte sicherstellt oder kontrolliert, die sind sehr, sehr, sehr ausgefeilt. Und natürlich kann es immer mal sein, dass Informationen einen Weg in die Wikipedia finden, die jetzt vielleicht nicht belegt sind, aber im, sage ich mal, Normal- und Idealfall wird es relativ schnell entdeckt und verändert. Ich möchte noch ein bisschen darüber hinausgehen, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, also unsere Vision ist, allen Menschen alles Wissen frei zur Verfügung zu stellen. Da steckt jetzt ja noch nicht Wikipedia drin. Wikipedia ist momentan einfach das erfolgreichste Projekt, um diese Mission zu erreichen. Aber wir setzen uns natürlich noch viel weiter darüber hinaus für freies Wissen ein. Also wir heißen auch Wikimedia Deutschland Gesellschaft zur Förderung freien Wissens und nicht Gesellschaft zur Förderung Wikipedias. Nämlich wir setzen uns auch für politische Rahmenbedingungen ein. Wir arbeiten mit kulturellen und Bildungsinstitutionen zusammen, damit die ihre Archive und Schätze auch der Gesellschaft zugänglich machen. Und einer unserer Slogans ist öffentliches Geld, öffentliches Gut. Also wir sind der Meinung, dass öffentlich oder staatlich sozusagen aus Steuergeldern finanzierte Inhalte auch der Öffentlichkeit frei zugänglich sein sollten. Das heißt, wir reden zum Beispiel auch mit öffentlichen Rundfunkanstalten, dass sie ihre Inhalte nicht nur so für kurze Zeit in deren Mediatheken abrufbar machen, sondern auch langfristig, so dass wir die zum Beispiel auch in Wikipedia oder Wikimedia Commons verlinken können.
Mhm. Und was würdest du sagen, ist das so die größte Baustelle? Weil du eben meintest, dass es da noch viel zu tun gibt oder wir da vielleicht noch nicht komplett sind bei dieser Vision?
Die größte Baustelle ist aus meiner Sicht die Herstellung von Wissensgerechtigkeit. Der Begriff klingt im Deutschen irgendwie komisch. Also im Englischen sagen wir Knowledge Equity, also die zum einen Gerechtigkeit im Zugang zu Wissen, ne, dass alle eben die gleiche Möglichkeit haben, Wissen zu konsumieren sozusagen, und zum anderen aber auch Wissenslücken zu schließen, kann man vielleicht sehr einfach formuliert sagen, ne? Und zwar marginalisiertes Wissen in unsere Projekte, in unser Movement zu bringen. Also Wikipedia ist eigentlich entstanden aus, der Begriff ist jetzt auch so ein bisschen umstritten, aber der Einfachheit halber sage ich jetzt mal, also im globalen Norden, also größtenteils in Europa und Nordamerika. Aber wenn wir wirklich allen Menschen alles Wissen zur Verfügung stellen wollen, dann müssen wir uns eben auch Formen von Wissen und Communities öffnen, die bisher vielleicht außen vor geblieben sind aus unterschiedlichen Gründen. Und da sehe ich eine unserer größten Herausforderungen.
Ja, und dann vielleicht noch eine Frage zu der Vision. Was ist deine persönliche Motivation oder was reizt dich persönlich daran?
Ah, sehr gute Frage. Also ich bin schon seit 12,5 Jahren bei Wikimedia Deutschland und mich reizt also diese Vision, ne, allen Menschen alles Wissen der Welt frei zur Verfügung stellen. Ich finde einfach, das ist so groß und auch eigentlich radikal, ne? Also revolutionär und radikal. Wir sagen ja zwar, unser Content in den Projekten ist neutral, aber das, was wir machen, ist tatsächlich ein politischer, radikaler Akt. Wissen zu befreien, Wissen allen Menschen zur Verfügung zu stellen, Gerechtigkeit, das ist einfach so groß und so bedeutend auch, dass Wikimedia und Wikipedia eben the last project standing sozusagen auch ist in einem total durchkommerzialisierten Internet. Und da sind wir irgendwie sozusagen die letzte Bastion. Und das motiviert mich tatsächlich jeden Tag wieder aufs Neue dazu beizutragen. Und die ganzen Leute, die mitmachen. Also unser Movement, wir sind ein Online-Movement sozusagen, aber man lernt natürlich sehr, sehr viele Menschen auch hinter den Projekten und hinter den globalen Organisationen und so weiter kennen. Und diese Begeisterung, die alle eben teilen für diese Sache, ist einfach auch was mich immer wieder sehr motiviert in der Zusammenarbeit.
Ich fand es jetzt spannend, dass du das so gesagt hast, ihr seid so die letzte Bastion mit diesen beiden Projekten, weil ich glaube, intuitiv würden viele Leute, die jetzt so gehört haben, was du beschrieben hast mit freiem Wissen und freier Zugang dazu, würden sagen, ach, das Internet ermöglicht uns doch genau das. Wir können irgendwie googeln und finden alles, was wir brauchen. Warum würdest du sagen, ist das durch kommerzialisierte Internet nicht eben der Weg hin zu dieser Vision?
der Service von Google ist eigentlich nicht, dir Wissen zur Verfügung zu stellen, sondern dich als Werbekunde zu, Werbekundin zu gewinnen, sozusagen. Muss man jetzt mal vielleicht etwas verkürzt ausdrücken, aber, und bei uns ist halt, wir legen sehr viel Wert auf Privatsphäre. Du kannst bei uns auch anonym editieren. Und wie gesagt, diese Freiheit, die wir unseren Inhalten, die unseren Inhalten innewohnt, also die mit unseren Inhalten zusammenkommt, die ist halt ganz, ist eben eine wirkliche Freiheit, so wie ich sie vorhin beschrieben habe. Also frei wie in Freiheit und nicht frei wie in Freibier. Und bei Google bezahlst du halt für das Freibier dann auch noch mit deinem guten Namen sozusagen und deiner Kaufkraft und deiner Privatsphäre. Also ich möchte jetzt auch Google gar nicht so herausheben, ne? Das gilt für eben ja den überwiegenden Teil dieses kommerzialisierten Internets.
Ja. Und dann vielleicht lass uns so ein bisschen den Bogen schlagen zum Thema Innovation und Open Innovation. Wie siehst du eure Rolle auch so gesamtgesellschaftlich in Bezug auf Innovation oder welche Rolle spielt freies Wissen aus deiner Sicht dafür?
Also zum einen denke ich mal, wenn man sich jetzt Wikipedia anguckt, rein die Oberfläche, denkt man jetzt vielleicht nicht als erstes an Innovation. Aber so wie ich ja auch vorhin schon gesagt habe, die Generierung und den Zugang zu Wissen hat Wikipedia einfach revolutioniert. Und das war irgendwie eine der größten Innovationen, doch eine der großen Innovationen der Menschheit in den letzten 20 Jahren. Ne? Aber wir müssen natürlich auch gucken, die Welt um uns herum wandelt sich natürlich auch sehr stark. Und wie können wir da eigentlich mithalten? Und what's next? Also was ist so das nächste große Ding? Wie können wir, also zum einen auch relevant bleiben in der Welt, aber wie können wir für die Welt relevant bleiben und der Welt und der Gesellschaft sozusagen auch weitere Möglichkeiten geben, sich ja Wissen zu entfalten sozusagen? Da kommt dann wieder dieses Thema Wissensgerechtigkeit auf, wo es eben darum geht, ja, wie können noch mehr Menschen noch mehr Zugang zu gutem, faktenbasierten freiem Wissen erhalten. Also ja, wie können wir diese Vision tatsächlich erreichen und was müssen wir auch intern ändern für den, sagen wir, um den Kampf für freies Wissen und ein offenes Internet, um da stärker zu werden? Ne? Weil wie gesagt, wir sind die einzige gemeinnützige Seite unter den Top 10 und ja, what's next? Also nur mit Wikipedia werden wir, glaube ich, nicht unsere Vision eben nicht erreichen.
Und so das Konzept von Open Innovation, spielt das für dich oder für euch dabei eine Rolle? Ist das organisatorisch auch irgendwie verankert?
Zum einen gibt's in der Movement-Strategie, über die ich ja wahrscheinlich gleich noch reden werde, eine Empfehlung, die eben sagt, wir möchten innovativ bleiben. Also wir brauchen Innovation für unser Movement. Wie schaffen wir Neues? Wie binden wir auch neue Menschen in die Weiterentwicklung unserer Projekte ein? Und da ist auch nochmal wichtig, dass wir Innovation nicht nur verstehen als technische Innovation, sondern auch als soziale. Also das heißt beispielsweise, wie schaffen wir oder welches können neue Richtlinien oder Prozesse sein, die dabei helfen, auch Wissenslücken zu schließen. Und ein Programm, was Wikimedia Deutschland betreibt, ist Unlock. Also ist ein Accelerator-Programm. Den haben wir gestartet im Jahr 2020. Damals war noch geplant, den in Person zu machen. Und dann wurde der irgendwie ruckzuck umgebaut zu einem reinen Online-Format. In diesem Accelerator unterstützen wir Open-Source-Software-Projekte, aber auch nicht-technische Projekte, wie ich gerade schon gesagt habe, unter freien Lizenzen. Also ganz wichtig ist immer, dass die Projekte oder die Organisationen und Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, dann auch eben ihre Ergebnisse unter freien Lizenzen zur Verfügung stellen. Und wir wollen eben Lösungen damit fördern, die das Wissen der Welt vielfältiger, zugänglicher und inklusiver machen für alle. Also was wir tatsächlich machen in diesem Accelerator, es gibt eine Ausschreibung und wir begleiten dann Teams, ihre Ideen in einen funktionierenden Prototypen zu verwandeln und bieten dazu Coachings an und die Teams arbeiten auch mit den anderen Teams dann zusammen und werden vernetzt mit Gleichgesinnten, aber auch mit ExpertInnen. Und wenn es gewünscht ist sozusagen, manche Teams wünschen das eben nicht, aber andere schon, bieten wir auch finanzielle Unterstützung an. Und dieses Projekt Unlock haben wir 2020 ja gestartet und jetzt legen wir eine Runde, also Pause kann man auf gar keinen Fall sagen, aber ich glaube, es wird vielleicht sogar noch mehr Arbeit, aber so eine Runde der Exploration ein, sozusagen, weil wir schauen wollen, wie kann dieser Innovationsmotor noch umfassender Innovation fördern, weil ein Accelerator fördert ja immer oder unterstützt ja nur an einem bestimmten Punkt in dem Innovationszyklus. Und danach entlassen wir sozusagen die Teams und Projekte in die Freiheit, kann man jetzt schlecht sagen, aber überlassen wir sie größtenteils sich selbst. Also wir versuchen zwar noch an bestimmten Punkten dran zu bleiben, aber die sind dann eigentlich auf sich gestellt. Und wie kann man eigentlich umfassender Innovation auch fürs Movement insgesamt fördern? Weil wir werden jetzt 2023 den Innovationsmotor dann auch ausbauen als Innovation fürs Movement, also nochmal breiter gefasst, damit wir eben auch zu einer nachhaltigen Entwicklung des gesamten Movements beitragen und nicht so sehr den Fokus hier auf den deutschsprachigen oder europäischen Raum haben.
Okay, also das scheint sich zu lohnen, da dran zu bleiben, was ihr da herausfindet. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich Fragen, die wir als Open Innovation City uns auch stellen, würde ich sagen. Also Accelerator-Programme gibt es ja viele. Was würdest du sagen, ist so ein bisschen der Unterschied, wenn man solche Projekte rund um freies Wissen fördert, also im Vergleich zu anderen ähnlichen Programmen?
Also ich glaube, erstmal zu erklären, was überhaupt freies Wissen ist. Also ne, das an den Teams zu verdeutlichen, wann macht ergibt eine Bewerbung bei uns überhaupt Sinn. Ne? Also wenn du nicht bereit bist, die Ergebnisse deines Projektes frei anderen zur Verfügung zu stellen, dann bist du bei uns an der falschen Adresse sozusagen. Was aber nicht heißt, dass du nicht mit deinem Projekt auch Geld verdienen kannst. Also ne, es geht halt darum, dass die Inhalte frei sind und auch die Software frei zur Verfügung gestellt wird. Aber es gibt natürlich noch weitere Geschäftsmodelle, die du dann damit auch verfolgen kannst. Aber dann glaube ich, was halt viele reizt, ist eben auch die Connection dann eben zum internationalen Movement, zu Wikimedia-Organisationen, zu freiwilligen Communities, die dann vielleicht eben auch dir helfen, in deinem Projekt, Inhalte zu schaffen, erfolgreich zu werden. Einfach die Vernetzung ist da, glaube ich, ein großer Anreiz, auch bei uns mitzumachen. Und dann eben, was ich gerade schon gesagt hatte, was so ein bisschen dann teilweise schwierig ist, ist die, wie geht's danach weiter, ne, wenn das Accelerator-Programm durchlaufen ist, wie geht's danach weiter? Da haben wir oft drüber nachgedacht und haben gedacht, können wir das irgendwie intern lösen, hatten dann aber oft auch nicht die notwendigen Kapazitäten und wollen auch deswegen jetzt einfach nochmal schauen, okay, wie können wir dieses Programm eigentlich ein bisschen umfassender aufbauen. Jetzt habe ich die Frage eigentlich beantwortet. Kannst du ja vielleicht nochmal kurz sagen, ob ich schon wieder zu sehr abgedriftet bin in unsere eigene Arbeit?
Nein, ich glaube, das hängt ja auch direkt zusammen. Ne? Also es sind auf jeden Fall Punkte, die wir auch schon haben besprochen haben im Podcast, auch rund um soziale Innovation oder nachhaltige Innovation. Das sind, glaube ich, Fragen, mit denen sich viele solcher Programme einfach beschäftigen.
Cool.
Genau. Aber dann, du hast es schon angeteasert, das Global Movement und den Strategieprozess und die Inhalte, die ihr da erarbeitet habt. Lass uns da gerne tiefer drauf eingehen, weil da, glaube ich, alle, die sich für offene Innovation interessieren, viel von lernen können, methodisch und inhaltlich. Beschreib vielleicht so zum Einstieg einmal die große Motivation und das Ziel. An was für einer Strategie habt ihr da gearbeitet?
Also der Prozess heißt im Großen und Ganzen Wikimedia 2030 und die erste Idee dazu kam 2016, als Wikipedia 15 Jahre alt geworden ist und wir uns gefragt haben, okay, what's next? Also wie geht's eigentlich weiter? Wofür wollen wir eigentlich im Jahr 2030 bekannt sein? Was wollen wir gemeinsam aufgebaut und erreicht haben? Aber das war natürlich jetzt nicht der einzige Grund, warum wir damit angefangen haben, sondern wir haben eben da schon gesagt, okay, wir haben einige Herausforderungen, die wir einfach als Wikimedia, als Movement gerne angehen möchten. Zum einen das Thema marginalisiertes Wissen. Darüber hatte ich gerade schon so ein bisschen geredet. Also Wissen und Communities, die bisher aufgrund von Machtstrukturen und Privilegien außen vor geblieben sind, wie kriegen wir die eigentlich in unserer Movement rein? Also wie können wir ein diverseres, inklusiveres Movement schaffen? Das war eine der großen Fragen. Und eine Herausforderung dabei ist natürlich Tonfall und Atmosphäre in Ja, erstmal muss man sagen, im gesamten Internet, ne? Also wir sind ja jetzt nicht die Einzigen, die, wo es da auch mal ein bisschen rauer zugeht und wo man auch mit, wo vielleicht Leute außen vor bleiben, weil sie sich nicht willkommen fühlen und mit dem Tonfall und der Atmosphäre nicht so richtig umgehen können. Und dann war ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Anreiz auch noch zu sagen, okay, die Verteilung von Macht und Geld in unserem Movement ist eigentlich sehr ungleich und sehr ungerecht. Also vieles eben wieder zentriert in, also zum einen in den USA bei der Wikimedia Foundation, aber auch dann in Europa bei den größeren Organisationen. Und wenn wir wirklich die gesamte oder Communities oder marginalisiertes Wissen einbinden möchten, dann braucht man auch mehr Macht und Geld sozusagen in den anderen Teilen der Welt. Und dann kommt noch dazu, also Wachstumsschmerzen, sage ich immer, wir sind so organisch, unsere Strukturen sind organisch gewachsen, aber vielleicht nicht mitgewachsen mit den, zum einen den Ansprüchen der Welt um uns herum und auch nicht mit der Schnelligkeit, die auch unser Movement und Projekt und unsere Projekte wachsen. Also wie geht man eigentlich dann damit um, dass sich auf einmal nicht mehr nur noch 100 Leute sozusagen beteiligen, sondern Tausende von Menschen? Das war so ein bisschen, das war die Motivation dahinter.
Ist natürlich super schwierig, wenn man als Ziel hat, sozusagen offener zu werden und marginalisierte Gruppen einzubinden und einen offenen Prozess möchte, dann genau diese Gruppen in den Prozess mit einzubinden. Also es ist ja generell immer so ein bisschen Problem von Beteiligungsprozessen, ne? Dass nicht jeder die gleichen Ressourcen hat oder es vielleicht gar nicht immer mitbekommt. So wie seid ihr da gestartet? Wie seid ihr auf, oder wie kann man die identifizieren, die man bisher nicht kennt? Das ist ja
total gute Frage und leider habe ich jetzt auch nicht die Top-Antwort, weil wir haben es auch nicht hundertprozentig super gelöst, kann ich schon mal sagen. Aber wir haben es zumindest versucht. Also wir haben, ganz wichtig war für uns eben, dass wir den gesamten Prozess so machen, wie Wikimedia und Wikipedia halt funktionieren. Also wir sagen immer the Wiki way, also entlang unserer Werte und so weiter, ne? Also einmal zu sagen, wir machen den ganzen Prozess hochpartizipativ, wir wollen die kollektive Intelligenz nutzen dieser Menschen, die alle bei uns mitarbeiten. Und wir wollen, dass der Prozess so radikal offen ist und transparent und Mitgestaltung und Mitsprache möglich sind. Und dann eben aber auch agil und flexibel, also entsprechend der Ansprüche der Menschen, die da mitmachen. Und das führt natürlich dazu, dass das auch nochmal noch komplexer ist, als Strategieprozesse sowieso schon sind. Und wir haben aber immer gesagt, wir wollen uns aber auch auf die sozialen Aspekte fokussieren und eben die Menschen, also unser Movement ist aufs Menschen gebaut sozusagen. Und deswegen wollen wir uns auch auf die sozialen Aspekte fokussieren. Und jetzt kommt eben dieser Punkt hinzu, den du gesagt hast. Also wir wollen ja das Movement der Zukunft bauen und nicht das Movement der Vergangenheit oder der Gegenwart. Und wie machen wir das dann eigentlich, ne? Also wie binden wir die Leute ein? Und wir haben, unterschiedliche Wege gesucht, um mehr Diversität da herzustellen, ne? Beispielsweise haben wir am Anfang so eine Art Diversitätsmapping gemacht in dem Prozess und haben geschaut, okay, wir haben so Arbeitsgruppen gegründet, die sich bestimmten Themen daneben angenommen haben in dem Prozess. Und wir haben geschaut, wo sind da jetzt eigentlich noch Lücken sozusagen, ne? Also erstmal Lücken demografischer Natur, also angefangen irgendwie bei Gender, dann aber auch, wo kommen die Leute her, die da mitmachen, dann auch sind es nicht, also unser Movement besteht ja auch aus Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen, also wie kriegen wir da eine gute Mischung hin, weil auch da, hast du ja auch schon gesagt, die Hauptamtlichen haben halt mehr Zeit, ne? Ich kann 40% meiner Zeit mit so Strategieprozessen in der Woche verwenden. Aber Ehrenamtliche, selbst in Deutschland, haben jetzt vielleicht nicht so viel Zeit. Und wenn du dann, also wir sind ja, haben ja eine sehr, sehr ausgeprägte Freiwilligenkultur. Wenn du aber in andere Teile der Welt gehst, also beispielsweise jetzt afrikanische User Groups dazu motivieren möchtest, mitzuarbeiten, da ist gar nicht so eine große Zeitressource zur Verfügung, sich zu beteiligen. Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir denn den Prozess zeitsparender machen und irgendwie den Aufwand geringer halten. Und das ist auch nicht so einfach, weil du natürlich, du musst ganz viel lesen, du musst ganz viel an Meetings teilnehmen und so weiter. Und dann, apropos Meetings teilnehmen, da haben wir uns dann so ein paar Sachen überlegt, wie kann man inklusiver sein überhaupt bei der gesamten Zusammenarbeit und beispielsweise erstmal Übersetzungen anbieten, ne? Also klar, wir sind irgendwie ganz viel läuft auf Englisch in unserem Movement, aber nicht alle eben sprechen Englisch und deswegen, wie kann man da auch Übersetzungen anbieten? Kann man Aufwandsentschädigung für Ehrenamt anbieten? Da wird ewig lang drüber diskutiert bei uns und das ist in Deutschland vielleicht auch nochmal anders als in anderen Regionen der Welt. Da kann man dann mit Aufwandsentschädigung haben wir tatsächlich dann teilweise mehr Leute erreicht, die mitmachen oder eben Geld anbieten für Kinderbetreuung oder Internetzugang, um eben Menschen zu erreichen, die bisher noch nicht mitgemacht haben.
Was heißt, ihr seid erstmal gestartet und habt die Arbeitsgruppen gegründet mit den Leuten, die sozusagen schon dabei waren oder sich so gemeldet haben und habt dann Lücken identifiziert und nochmal aktiv andere angesprochen? Oder wie habt ihr dann sozusagen auf die Ergebnisse von diesem Diversitätsmapping reagiert? Was hat das dann impliziert?
Ja, ich muss auch schon dazu sagen, dieses Diversitätsmapping war eine total super gute Idee. Die hat aber am Ende auch nicht so richtig gut funktioniert.
Ja, das ist dann, also, da können wir am meisten daraus lernen. Das ist umso besser.
Genau. Also wir haben in unserem Movement unterschiedlichste Kanäle. Wir haben natürlich erstmal diese ganzen Wikis, auf die man auch die, also wir schreiben jetzt nicht in die Wikipedia-Artikel rein, aber es gibt immer noch so dann Diskussionsseiten oder Projektseiten. Wir haben ein eigenes Meta-Wiki, wo alle Organisationen sozusagen stattfindet. Wir haben Mailinglisten, wir haben Telegram-Gruppen, was man eigentlich auch gar nicht mehr. Ich wünschte, wir hätten keine Telegram-Gruppen, aber okay, da sind tatsächlich viele Menschen. Wir haben viele Facebook-Gruppen, also wir organisieren uns intern über alle möglichen weiteren Kanäle. Dann haben wir erstmal versucht, da so viel wie möglich und auch in so vielen Sprachen wie möglich Leute anzusprechen und zu motivieren, mitzumachen. Hatten dann auch so, ja, sage ich mal, Ambassadors oder so, die sich dann an ihre Communities gewandt haben, um Leute zu motivieren, mitzumachen. Und dann blieben aber am Ende dann trotzdem, ne, weil wir hatten dann bestimmte Kriterien angelegt, wir hatten auch ein Selection Committee oder so, die dann bei der Auswahl, die Auswahl vorgenommen haben. Naja, und wenn du noch nicht so viel vorweisen kannst in deiner Aktivität für Wikimedia, dann ist es auch eh erstmal schwieriger, dort reinzukommen, ne? Woher soll man dann wissen, wo ist deine Motivation und so weiter? Und hast du überhaupt verstanden, worum es geht? Das ist schon wieder so ein überheblicher Ansatz, aber der war uns irgendwie dann so ein bisschen, ja, hat uns vielleicht auch ein bisschen geprägt, weil wir natürlich gesagt haben, okay, wenn du an diesem Strategieprozess mitarbeiten willst, irgendwie ein bisschen Verständnis für, worum geht's eigentlich, sollte dann schon da sein. Naja, und dann haben wir halt gemerkt, die Arbeitsgruppen, die gegründet wurden, waren eben nicht so divers, wie wir es uns gewünscht hätten und haben die dann selber darum gebeten, hier ist so eine Diversitätsmatrix, schaut doch mal, wo sind eure Lücken? Und das war für die total schwierig. Also wir haben lange überlegt, sollen wir jetzt dieses Mapping machen? Aber wir fanden dann das auch schon wieder zu, sag ich mal, paternalistisch oder so den Arbeitsgruppen gegenüber und haben die dann gebeten, es selber zu machen. Und das war aber auch nicht so eine richtige Lösung. Also wir haben dann über dieses Mapping, glaube ich, nochmal vielleicht 5, 6 zusätzliche Leute gefunden, aber eben nicht, keine Ahnung, weitere 20, wie vielleicht noch besser gewesen wäre.
Wie viele waren es denn eigentlich insgesamt, also damit man das so in Relation setzen kann?
Also es waren 9 Arbeitsgruppen, die hatten alle ungefähr zwischen 10 und 15 Mitglieder, also zwischen 100 und 120, sagen wir mal 120 Leute haben in den Arbeitsgruppen mitgearbeitet.
Mhm. Und inhaltlich, was für Themen haben die sich gesetzt oder wie, vielleicht im ersten Schritt, wie habt ihr die ausgesucht?
Ja, also die Themen haben sich schon im Vorfeld schon auf unterschiedlichsten Konferenzen und Konsultationen und so weiter ergeben und die haben wir dann tatsächlich final ich hatte ein Team, also ein virtuelles, internationales Team von 10 Leuten, das ich geleitet habe. Und da ist nochmal ganz wichtig zu sagen, also ich habe dieses Team geleitet, aber dieses Team hat nicht die Inhalte geschrieben, ne, sondern das waren die Arbeitsgruppen, die waren sozusagen die Agents of Change in diesem Prozess. Und wir haben dann diese Themen sozusagen vorgeschlagen und finalisiert. Das waren Themen wie Rollen und Verantwortlichkeiten, Resource Allocation und Revenue Streams, also wie kommt Geld in unser Movement rein und wie wird Geld dann auch wieder verteilt im Movement. Partnerships, Advocacy, also wie setzen wir uns auch politisch für politische Rahmenbedingungen für freies Wissen ein, Product and Technology, Diversity, Community Health und Capacity Building. Genau, ich glaube, es waren jetzt 9, die ich aufgezählt habe.
Mhm. Und vielleicht, was man so ein bisschen, glaube ich, bei solchen offenen Prozessen oft unterschätzt, ist ja der ganze organisatorische Aufwand. Deswegen interessiert mich das natürlich auch sehr. Kannst du uns vielleicht so einen groben Zeithorizont geben? Du hast eben gesagt, 2016 grob ging es los. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis so diese Themen standen, bis diese, man wusste, welche rund 100 Leute sind jetzt dabei, so und so arbeiten wir zusammen. Also sozusagen, ich sag mal, der Vorlauf, bevor man wirklich inhaltlich über diese Themen gesprochen hat. Mhm.
Also ich atme schon ganz schwer, wenn du mich nachfragst.
Okay.
Weil das hat wirklich sehr lange gedauert. Also ich hatte ja gesagt, 2016 war so die erste Idee. Dann wurde 2017 wurde eine strategische Ausrichtung entwickelt, auch schon in einem partizipativen Prozess, weil man eben erstmal gesagt hat, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Das war 2017 und ich habe dann 2018 übernommen, wo es dann darum ging, wie kommen wir denn jetzt zu dieser Ausrichtung eigentlich hin? How do we get there? How do we get to 2030? Und da haben wir diese Arbeitsgruppen gegründet. Und zwar hat das gedauert, sagen wir mal, also die, sagen wir mal so 6 Monate in etwa, von der Idee, bis die Arbeitsgruppen dann, bis die Arbeitsgruppen gegründet waren. Und mein Team hat sich dann, wir haben uns auch erst in dem Moment sozusagen zusammengefunden und gegründet. Also wir haben immer halt so ein bisschen gesagt, we build the bridges while we walk on them, weil wir waren eigentlich noch gar nicht als Team fertig und dann waren die Arbeitsgruppen auf einmal schon im Einsatz. Und die haben dann auch viel länger gebraucht, als wir ursprünglich naiverweise angenommen haben, die Arbeit wirklich aufzunehmen. Also wir haben am Anfang gedacht, okay, wir haben jetzt diese neuen Arbeitsgruppen, die wissen jetzt ja in etwa, was sie da zu tun haben, die arbeiten dann jetzt mal los. Und das war vollkommen eine Fehlannahme, was im Nachhinein auch eigentlich ganz klar ist, aber wir, ja, wie gesagt, waren da so ein bisschen naiv und die Arbeitsgruppen haben dann für ihren Group-Forming, Storming und Norming-Prozess auch nochmal so 3-4 Monate gebraucht, bis wir auch erstmal rausgefunden hatten, welche Unterstützung brauchen die, ne? Wie wollen die eigentlich zusammenarbeiten? Das waren ja alles Gruppen, die nur virtuell zusammengearbeitet haben. Und wir haben gedacht, na gut, die können sich jetzt, wir haben dann gesagt, ihr könnt euch selber aussuchen, welche Software ihr benutzt, an welchen Tagen ihr euch trefft, wie ihr eure Meetings gestaltet. Und das war aber eigentlich falsch, weil man hätte von Anfang an einfach Unterstützung zur Seite geben sollen. Wir haben dann relativ schnell ein virtuelles Facilitation-Team auch zusammengestellt, die dann eben mit den Arbeitsgruppen zusammengearbeitet haben und die Meetings entsprechend vorbereitet haben und die Projektpläne mit organisiert haben und eben auch dabei geholfen haben, eben die Arbeit zu organisieren sozusagen. Und das ist auch richtig. Also die Arbeitsgruppen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die sind Agents of Change, also die sind da, um ihr Wissen und ihre Kompetenzen da einzusetzen. Aber die Kompetenz muss jetzt nicht unbedingt darin liegen, zu wissen, wie organisiere ich jetzt irgendwie einen Zoom-Call, sondern wie baue ich die Zukunft unseres Movements. Und da haben wir auch dann viel gelernt als Team, wie eine gute Unterstützung für solche Gruppen dann eben auch aussehen kann.
Und wie groß war eigentlich dein Team? Also wie viele Menschen waren sozusagen rein damit beschäftigt, diese Unterstützung und Organisation zu leisten?
Ja, wir waren zwischen, also am Anfang waren wir wahrscheinlich so 6 Leute und am Ende dann tatsächlich bis zu 10.
Wow, ja.
Genau. Und zum einen war unsere Aufgabe ja, die Arbeitsgruppen zu unterstützen. Also wir hatten zum Beispiel einen Information and Knowledge Manager, der dessen Aufgabe war, die Inhalte aus den Arbeitsgruppen auch mit zu dokumentieren und auch sicherzustellen, dass die anderen Arbeitsgruppen voneinander, also die Arbeitsgruppen jeweils auch voneinander wussten. Also woran arbeitet gerade die andere Gruppe, damit es eben auch nicht so zu Redundanzen kommt und dass damit die Arbeit auch ein bisschen aufeinander abgestimmt ist. Und dann war eben auch ganz wichtig die Schnittstelle zum sozusagen Rest des Movements. Also wir hatten dann Community Engagement Specialist, glaube ich, oder so.
Wunderbare Jobtitel auf jeden Fall.
Ja, ich habe auch, der Titel war, glaube ich, etwas anders, aber da ging es eben dann darum, die Inhalte, die die Arbeitsgruppen erstellen, sozusagen den anderen, also den globalen Communities und Organisationen jeweils in bestimmten Stadien vorzulegen und zu deren Input sozusagen zu moderieren. Ne? Also die Arbeitsgruppen sollten nicht im geschlossenen Raum arbeiten, sondern eben, was haben wir immer gesagt, let them look into the machinery. Also ne, man sollte eben eher in den Maschinenraum schauen lassen, um immer wieder zu sehen, okay, woran arbeiten die gerade, wie weit sind sie gerade, um eben diese notwendige Transparenz herzustellen, damit auch Vertrauen in den Prozess und die Arbeitsgruppen besteht. Also da waren dann zwei Leute damit auch beschäftigt, diese Community-Konsultationen zu unterstützen. Und dann hatten wir eben auch noch Prozessarchitekten, also ne, wie macht man überhaupt so einen globalen Strategieprozess und wie baut man denn die Arbeit der Arbeitsgruppen entsprechend auf, sodass am Ende auch tatsächlich was Sinnvolles bei rauskommt und welche Tools und Methoden verwendet man da und so weiter. Also ja, das war ein super tolles Team. Das hat mega viel Spaß gemacht. Wir sind durch viele auch Herausforderungen gegangen und so und war echt auch teilweise sehr schwierig und frustrierend, aber irgendwie diese Motivation für die Sache, wie ich auch schon mal am Anfang gesagt habe, also dieses, wir bauen hier gerade das Movement der Zukunft, die hat uns dann immer wieder auch zusammengebracht und motiviert.
Mhm. Gab es eigentlich irgendeinen vergleichbaren Prozess, in dem ihr euch so orientieren konntet, irgendwelche anderen Leute, mit denen ihr euch dazu austauschen konntet? Weil ich überlege jetzt so, ich habe die letzten Wochen gesprochen mit Leuten, die das halt irgendwie in ihrer Stadt machen, in ihrem Unternehmen, in Museen, in Krankenhäusern, irgendwie so, das sind so Scopes, aus denen man solche Prozesse vielleicht kennt, aber so auf so einem globalen Level, ja, würde ich persönlich jetzt nichts kennen.
Also nicht so wirklich. Also wir haben uns zwar punktuell Unterstützung geholt bei Strategieberatern, aber sind dann oft auch daran gescheitert, so richtig zu verstehen, dass das wirklich ein offener, oder was heißt zu verstehen, oder dass der Prozess wirklich offen ist, ne, dass da keine geheime Agenda dahinter ist und so weiter. Und dann haben wir, also wir haben zwar, ne, wir haben dieses dieses Arbeitsgruppenmodell und diese sozusagen Backbone-Unterstützung, die unser Team da gegeben hat, kommt so ein bisschen aus dem Collective Impact Framework beispielsweise. Also wir, unser Prozessarchitekt insbesondere, der hat sehr viel gelesen und sich an solchen Themen orientiert, aber so der richtige intensiver Austausch mit vielen Externen dazu hat eigentlich nicht stattgefunden. Der findet jetzt mehr statt, ne, dass man irgendwie erzählen kann, wie lief es und was haben wir daraus gelernt? Also weil ich also rede auch ganz gerne und offen darüber, was alles nicht geklappt hat und weil ich beim nächsten Mal besser machen würde. Und ich bin natürlich daran auch interessiert, von anderen zu hören, wie machen Sie eigentlich solche ja offenen Strategieprozesse. Ne? Ich arbeite auch mit einem Prof aus von der Oxford Business School zusammen, Eero Vaada zum Beispiel, der immer wieder ganz begeistert ist von diesem Fall, von diesem Case Wikimedia, weil er sagt, das ist einzigartig. Ne? Also so wie ihr das gemacht habt und so groß, hat es bisher noch niemand gemacht.
Dann würde mich jetzt natürlich auch interessieren, wofür ihr euch am Ende entschieden habt, also für was für einen Modus und was für Tools und welche Methoden, also so diese Arbeitsgruppen, ich kann mir das noch nicht genau vorstellen, haben die sich einmal pro Woche getroffen, einmal im Monat, komplett asynchron?
Also jede Gruppe hatte so einen unterschiedlichen Rhythmus. Also die meisten haben sich schon einmal in der Woche getroffen zu Meetings und haben dann natürlich auch asynchron an bestimmten Dokumenten gearbeitet. Und wir wollen nicht, dass die Arbeitsgruppe einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende hat, weil dann entweder wälzen alle die Arbeit auf die ab oder die wird dann irgendwie so zu bestimmten Entscheidungen gedrängt. Aber die Entscheidungen sollen eigentlich ja gemeinschaftlich getroffen werden. Deswegen haben wir die Coordinator genannt. Und wir hatten dann so eine Gruppe der Coordinator aus jeder Arbeitsgruppe, die dann so ein Steering, die hießen Steering Committee, genau. Steering Committee, in der Steering Group, auch schon wieder so ein politisches Ding, weil wir gesagt haben, Committee klingt schon wieder zu offiziell. Wir wollen, dass das eine Gruppe ist, die sich auch wieder wie so ein bisschen wie so ein Team versteht. Und diese Steering-Gruppe hat sich dann eben auch darauf konzentriert zu sagen, sie hat sich irgendwie, ich glaube, zweimal in der Woche getroffen, um dann zu schauen, okay, wie läuft die Arbeit in den jeweiligen Gruppen? Was sind eure Challenges? Was können wir voneinander lernen, um die Arbeit irgendwie sinnvoller oder die Arbeit besser machen zu können? Und an welchen Inhalten arbeiten wir, wo wir uns jeweils gut miteinander abstimmen können. So, das war einmal dieses Arbeitsgruppenmodell, wie gesagt. Und also wir haben auch für die meisten Arbeitsgruppen mindestens ein In-Person-Meeting organisiert. Was natürlich immer mit, also vielen Kosten und Aufwand und dann, und Visa-Beschaffung und so weiter zu tun hat. Aber diese In-Person-Meetings haben immer einen mega Boost in der Produktivität dann auch dazu geführt, ne? Also, eigentlich, wahrscheinlich hätte man die sogar noch öfter zusammenbringen müssen, aber dafür fehlten, also waren da einfach auch nicht, war nicht genug Zeit, nicht genug Kapazität vorhanden, aber die Zusammenarbeit in Person, wenn man mal ein Wochenende zusammengearbeitet hat, hat einfach immer unendlich viel Fortschritt auch gebracht. So, ja.
Was würdest du sagen, war dein schönster Moment und was war dein schlimmster Moment in diesem Prozess?
Warte. Also mein schlimmster Moment, das weiß ich sofort, das war der Harmonization Sprint in Tunis. Also wir haben, also dieses Projekt ging, oder der Prozess ging 2 Jahre, von 2018 bis 2020. Und Ende 2019 waren dann die Ergebnisse der Arbeitsgruppen so weit, dass wir gesagt, also die sollten Empfehlungen entwickeln. Empfehlungen für einen Wandel, für eine Veränderung. Und diese Empfehlungen waren dann Ende 2019 so weit, dass wir gesagt haben, okay, die sollen jetzt harmonisiert werden. Es waren da zu der Zeit, glaube ich, 89 Empfehlungen. Und dann haben wir gesagt, super, wir treffen uns jetzt an einem Wochenende mit einer kleineren Gruppe aus diesen Arbeitsgruppen, mit jeweils 2 Leuten pro Arbeitsgruppe in Tunis. Und dann machen wir so einen Harmonization-Sprint, wo die ganzen Empfehlungen harmonisiert werden sollen, zu am Ende 10 Empfehlungen oder so, ne?
Ja, okay, und großes Ziel.
Total super. Also jetzt im Nachhinein ist das natürlich alles auch viel klarer, aber damals haben wir noch gedacht, ja, wird schon klappen. Hat überhaupt nicht geklappt. Also die Gruppen mussten sich eigentlich erstmal einigen auf gemeinsame Prinzipien. Also das war eigentlich am Ende das positive Outcome. Aber dieser Moment, 2 Tage lang haben wir versucht, diese Working Groups dazu zu bringen, harmonisieren. Und haben dann irgendwie selber eigentlich auch zu spät eingesehen, das wird jetzt nichts, ne? Wir müssen von dem Plan abweichen und irgendwas anderes machen. Und haben dann aber auch als Team, wir waren uns dann auch als Team nicht so richtig einig und haben auch als Team nicht so den notwendigen Leadership oder die Sicherheit ausgestrahlt, die wir eigentlich hätten ausstrahlen müssen in dem Moment, weil wir uns selber nicht so ganz einig waren. Dann gab es so einen Moment des, okay, so geht's jetzt nicht weiter, wir müssen irgendwas anderes machen. Dann gab es ganz lange Aussprachen auch, tatsächlich mit allen dort vor Ort, samstagsabends bis irgendwie spät und noch auf der Party und nachher noch irgendwie an irgendeiner geschlossenen Bar, wo wir dann saßen und immer wieder gesagt haben, also wo wir dann eigentlich auch gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier echt Mist gebaut, das war nicht gut. Aber was dann wieder so cool war, war, dass alle gesagt haben, wir bleiben aber dabei, ne? Also einige wären echt am liebsten, ich glaube, alle wären am liebsten irgendwie am zweiten Tag abgereist, weil es einfach ganz schwierig war. Und dann am Ende haben wir uns aber wieder gefangen und haben dann am Ende tatsächlich erstmal Prinzipien entwickelt, die Grundlage dann für diese Empfehlungen waren. Also am Ende endete es dann wieder gut, aber dieses Wochenende war wirklich echt schmerzhaft und anstrengend und wirklich eine schlechte Erfahrung.
Na gut, aber ja, zumindest mit einem schönen Ende.
Ja, mit einem schönen Ende. Und ich überlege auch gerade schon, ob das dann jetzt meine beste Erfahrung ist, aber ich glaube, die wiegt die gute Erfahrung nicht auf. Also ich würde jetzt gar nicht so einzelne Sachen rausziehen, sondern einfach die Zusammenarbeit mit den Leuten war einfach das Beste, ne? Also die Motivation, die auch die inhaltliche Auseinandersetzung, die Diskussion, der Diskurs, die Debatte mit den einzelnen Menschen und auch ja, der Austausch, ne? Also wir sind in der Zeit dann tatsächlich noch sehr viel gereist, endete dann ja sehr abrupt 2020. Und jetzt stellt sich heraus, man kann auch die meisten Sachen, für die man früher gereist ist, online machen, was irgendwie total super ist. Aber einfach, ja, die menschlichen Begegnungen, die Leute kennenlernen, deren Wünsche und Bedürfnisse kennenlernen, deren coole Ideen, deren andere Perspektiven, also der Perspektivwechsel, ist, glaube ich, das, was für mich ja, was die für mich immer die schönsten Momente in diesen 2 doch auch sehr anstrengenden und kräftezehrenden Jahren war.
Dann würde ich jetzt ja spannend finden, ob sich das dann auch in den Ergebnissen wieder gespiegelt hat, weil manchmal passiert es ja auch, dass man so einen riesigen, tollen Prozess hat und dann schaut man auf die Ergebnisse und hat vielleicht nur legitimiert, was man vorher schon im Kopf hatte, was du eben schon gesagt hast, dass einige auch Angst haben vor so einer geheimen Agenda, was es ja gar nicht unbedingt sein muss. Manchmal ist es vielleicht ja auch Zufall. Also wie, was hat dieser Prozess ergeben und wie anders oder wie überraschend, ja, war das vielleicht im Vergleich zu dem, was man erwartet hat oder ja im Kopf hatte?
Ja, also ich finde die Ergebnisse ziemlich gut dafür, dass das so ein überaus komplexer und teilweise auch eher chaotischer, also so ein messy, also durcheinanderer teilweise Prozess war. Aber wie du schon sagst, also so richtig so mega, mega überraschend sind die jetzt nicht, ne? Also die Ergebnisse sind eigentlich weniger radikal und bahnbrechend, als man sich jetzt vielleicht, als ich mir vielleicht auch gewünscht hätte. Aber es liegt halt daran, Konsens ist nicht radikal, muss man einfach so sagen, ne? Also je mehr Leute sich beteiligen, desto mehr schneidet man auch an den Rändern jeweils ab, kann man sagen, ne? Und trotzdem, wenn ich mir die Ergebnisse jetzt anschaue, also die Ergebnisse sind 10 Empfehlungen und 10 Prinzipien, dann sind die trotzdem viel besser. Also wenn ich jetzt in der Zeit zurückreisen würde, ne, vor 10 Jahren, und wenn mir dann jemand sagen würde, weil ich mich da schon sehr für so Movement-Strukturen und Zusammenarbeit und Zukunft und so weiter interessiert und eingesetzt habe, wenn mir da jemand gesagt hat, Nicole, entspann dich, guck mal hier, in 10 Jahren werdet ihr die und die Ergebnisse erarbeiten, dann hätte ich die Person wahrscheinlich für verrückt erklärt, weil ich nicht gedacht hätte, dass wir uns auf solche progressiven Punkte irgendwie einigen würden und zum Beispiel auch offen über so die Verteilung von oder die gerechtere Verteilung von Macht und Geld sprechen würden und so weiter und einfach auch mal offen eingestehen, welches die großen globalen Herausforderungen für unser Movement sind. Also die Ergebnisse sind schon gut, also um auch jetzt vielleicht mal die Metaebene so ein bisschen zu verlassen. Die Schlagworte, die man da so rausdestillieren kann, sind sozusagen Gerechtigkeit, Partizipation, Subsidiarität, Empowerment, Inklusivität und Nachhaltigkeit. Und ja, diese Schlagworte sind so die Schlagworte, die unsere Zukunft als Wikimedia bauen soll. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Partizipation, ja gut, unser Movement ist auf Partizipation aufgebaut, aber what does it mean in practice? Also was heißt es auch für, ja wie gesagt, für das Wissen und die Communities, die bisher außen vor waren. Und ja, das, also ich finde schon, dass die Ergebnisse gut sind und daran arbeiten wir jetzt eben, die entsprechend nach umzusetzen. Das ist ja die nächste Herausforderung, der wir uns jetzt gerade stellen.
Ja, genau. Wie verbindlich sind denn die Ergebnisse? Also ist es jetzt der offizielle Auftrag für irgendjemanden? War sozusagen klar, das, was dieser Prozess ergibt, das wird umgesetzt? Oder ist es für dich jetzt auch immer noch ein, ja, ich finde jetzt auch kein besseres Wort, immer noch ein Kampf, dafür auch einzustehen, sage ich mal?
Ja, beides würde ich sagen. Also es gibt bei diesen Empfehlungen gab es am Ende keinen Prozess, wo man gesagt hat, okay, wir machen jetzt so eine Art Endorsement-Prozess oder so, ne? Also Endorsement, also dass jetzt alle sozusagen unterschreiben, ja, wir unterschreiben jetzt hier irgendwo und das heißt, wir arbeiten ab jetzt nur noch an dieser Umsetzung der Empfehlungen. Weil für uns war, es ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, der Prozess dieser ganzen Erarbeitung der Empfehlungen und Prinzipien war eigentlich für uns so eine Art Endorsement, ne? Weil wir gesagt haben, weil wir auch gesagt haben, der Prozess ist genauso wichtig wie das Produkt und nur wenn wir den Prozess so viele Menschen wie möglich mitnehmen, gibt es auch ein Commitment für die Umsetzung. Also dieses Commitment oder diese Verpflichtung der Umsetzung ist durch die hohe Partizipation und Transparenz, sage ich mal, entstanden oder unser Ziel war eben, dass dadurch entsteht. Und die Organisationen im Movement gehen gerade relativ unterschiedlich damit um, ne? Wie setzen sie jetzt eigentlich die Empfehlungen und Prinzipien um? Also manche richten tatsächlich ihre gesamten Jahrespläne daran aus. Andere bekommen zum Beispiel nur finanzielle Förderung, wenn sie zumindest die Empfehlungen entsprechend referenzieren und einige Programme in einige Programme im Sinne der Empfehlungen sozusagen umsetzen. Also ganz unterschiedlich ist, wie gesagt, und dadurch, dass die Empfehlungen aber auch so auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Ne? Einige Empfehlungen kannst du einfach in deiner lokalen Community oder Organisation umsetzen. Beispielsweise Provide for Safety and Inclusion. Da geht es eben darum, konkretere Regeln dazu aufzustellen, wie man miteinander sozusagen umgeht und wie man eine sichere Umgebung schafft, wie man Harassment nicht akzeptiert und auch sanktioniert und so weiter. Und das muss man nicht, also sowohl global umsetzen, aber auch lokal. Ne? Und dann gibt's aber auch Themen wie zum Beispiel die Gerechtigkeit in der Entscheidungsfindung. Da findet jetzt gerade ein globaler Prozess statt, wie eigentlich die Governance unseres Movements umgebaut werden soll. Also die wird jetzt weiter in der, also es ist jetzt noch nicht so weit, dass wir gerade eine neue, also in den Empfehlungen steht drin, dass eine neue Einheit gegründet werden soll, das Global Council, die mehr Repräsentation und Accountability und, wie ist das andere Wort, Repräsentation, Legitimität haben soll, als wir momentan in unserem Movement, in den globalen Strukturen haben. Und die wird gerade eben auch erst designt. Also da, das dauert noch lange, bis wir überhaupt so weit sind.
Mhm. Also deswegen, der offene Prozess geht im Prinzip weiter.
Der offene Prozess geht offen weiter. Also, ne?
Ja.
Und es ist ja noch ein bisschen Zeit bis 2030.
Ein bisschen, ja. Ist es denn generell eine gute Idee gewesen, den Prozess und die Umsetzung so zu trennen? Oder kann man das auch irgendwie verbinden? Oder wird das vielleicht jetzt mit den Entwicklungen, die du beschrieben hast, auch anders verbunden?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, also die Trennung grundsätzlich ist jetzt, also dass man erstmal überlegt, wie will man umsetzen und dann in die Umsetzung geht, ist gut. Was man auch hätte eigentlich anschließen sollen an unseren Prozess, wäre so eine Experimentierphase. Also wir sind in der Umsetzung und Experimentierphase, also auch wieder abhängig davon, um welches Thema es gerade geht. Aber das hätte man, glaube ich, noch koordinierter organisieren sollen. Also einfach Pilotprojekte, ne? Pilotprojekte, die dann auch ganz engmaschig irgendwie verfolgt werden, damit dann für eine globale Umsetzung daraus wieder gelernt werden kann. Also da, ja, da ist auf jeden Fall Optimierungspotenzial. Die Umsetzung, also die Erarbeitung der Strategie und die Umsetzung hätte besser miteinander verbunden werden sollen. Ein Grund, warum das nicht so gut funktioniert hat, ist tatsächlich die Pandemie. Die hat, ne, wir haben die Empfehlung im Mai veröffentlicht, 2020, da war ja schon Pandemie. Und da sind ganz viele Treffen, die wir eigentlich geplant hätten, um die Umsetzung einzuleiten, ausgefallen einfach. Und die Leute waren auch erstmal damit beschäftigt, ihr eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen, statt jetzt direkt volle Pulle sozusagen einzutauchen in die Umsetzung.
Ja, ja. Okay, dann vielleicht noch abschließend die Frage, was ist aktuell denn deine Baustelle oder deine Rolle in diesem Umsetzungsprozess? Oder hast du schon einen neues Thema auf der Agenda, das du jetzt angehst?
Ich habe ja den globalen Prozess geleitet bis Mitte 2020 und dann bin ich sozusagen nach Hause zu Wikimedia Deutschland gegangen und arbeite jetzt in unserer Organisation daran, wie setzen wir diese Movement-Strategie um. Und eine große Baustelle da ist eben diese die Governance-Reform. Also wie sollen bei Wikimedia zukünftig globale Entscheidungen getroffen werden? Wie soll auch Geld gerechter im Movement sozusagen eingenommen und auch verteilt werden? Und da beteiligen wir uns eben inhaltlich auch an den globalen Auseinandersetzungen dazu mit bestimmten Research und mit eben, ja, dass wir an den Diskussionen dranbleiben. Wir haben dazu im September gerade eine große Konferenz in Berlin organisiert, zum ersten Mal wieder in person beziehungsweise hybrid, die erste globale große Wikimedia-Konferenz, die hybrid ausgerichtet wurde, wo es um die Umsetzung der Movement-Strategie ging. Und bei Wikimedia Deutschland haben wir jetzt auch einen eigenen Strategie-Review gestartet, weil wir immer die Herausforderung hatten, dass unsere eigene Strategie vor der Movement-Strategie schon beschlossen wurde und wir in den letzten 2 Jahren dann daran auch immer wieder geschraubt haben und überlegt haben, okay, wie integrieren wir die Movement-Strategie in unsere eigene Arbeit? Und jetzt gibt's eben gerade unseren eigenen Strategie-Review, wo genau das auch das Ziel ist. Und da arbeite ich mit und da freue ich mich sehr, dass wir endlich eben so weit sind, dass wir mehr Klarheit darin gewinnen möchten, wie wir unsere Rolle auch im internationalen Movement verstehen und unsere Rolle und unseren Beitrag im internationalen Movement als eins der, oder wir sind eigentlich die größte Organisation nach der Wikimedia Foundation und auch die privilegierteste, könnte man sagen. Und wie können wir auch zum Erfolg und zum Gelingen unseres Movements ja noch kraftvoller beitragen? Das ist gerade meine Baustelle.
Alles klar, also noch viele spannende Fragen. Du darfst gerne noch eine Frage stellen, die ich mitnehme in den nächsten Podcast, die dann an den nächsten noch geheimen Gast geht.
Oh. Ja, also was mich gerade auch umtreibt, auch in unserem eigenen Strategie-Review und insgesamt in dem Strategieprozess, wie sehen eigentlich andere Menschen, andere Organisationen, andere Sektoren unseren Beitrag in der Welt? Also das interessiert mich einfach. Ne? Wie werden wir gesehen? Werden wir nur gesehen als Enzyklopädie und da können wir auch einfach schön mit weitermachen? Aber was ist jenseits dessen? Also wie kann unser Beitrag für die Förderung freien Wissens in der Gesellschaft noch stärker werden?
Alles klar. Dankeschön. Werde ich mitnehmen und bin gespannt auf die Antwort. Ich danke dir für all deine Erfahrungen und vor allen Dingen für deine Offenheit, dass du so viel über das geredet hast, was auch schiefgegangen ist. Ich glaube, man muss auch zum Ende nochmal sagen, dass es einfach ganz toll und ganz spannend und ganz innovativ war, was ihr gemacht habt. Wir haben jetzt so viel über die Herausforderungen und die schwierigen Punkte gesprochen. Aber ich glaube, da können alle sehr viel draus lernen. Also vielen, vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wie können denn Leute dich erreichen, falls sie nochmal eine Nachfrage haben oder selber einen offenen Strategieprozess starten wollen?
Also am einfachsten würde ich jetzt sagen per E-Mail nicole.eber@wikimedia.de. Ansonsten einfach mal nach Wikimedia 2030 vielleicht googeln oder eben nach meinem Namen und dann über die Wikimedia-Kanäle kann man mich relativ gut finden und erreichen.
Alles klar, dann danke auch dafür und ich sage noch Dankeschön an alle, die zugehört haben. Meldet euch gerne bei Nicole, meldet euch bei mir oder dem Team von der Open Innovation City, wenn ihr Feedback habt oder Fragen und Anregungen für die nächsten Folgen. Bewertet gerne unseren Podcast und abonniert uns und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, UWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.